Herr Gelsgut, Hochwürden, Herr Pfarrer Sieber, ich habe mich gefreut, als die Einladung wieder kam, hier in Ihre Pfarrei zu kommen. Herzlichen Dank und Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ja, es ist sicher kein Zufall, dass der Petrus Candisius der heutige Gedenktag ist, der in den Wirren, von denen ich jetzt berichten werde, sehr aktiv eingegriffen hat, ja, und vieles gerettet hat, was damals zerstört war. Nun, die letzten Jahrzehnte haben der Kirche tiefgreifende Veränderungen gebracht. Das wissen wir alle. Hatte man mit dem Zweiten Vatikanum noch auf eine neue Blütezeit gehofft, so sind wir heute mit dem Gegenteil konfrontiert. Tausende von Priestern haben ihr Amt niedergelegt. Ebenfalls tausende Ordensleute sind in das weltliche Leben zurückgekehrt. Neue Berufungen sind spärlich. Immer mehr Gemeinden sind von der Schließung ihrer Kirchen bedroht. Gemeinden werden zusammengelegt. Orden müssen ihre Schulen, Krankenhäuser und Altersheime aufgeben. Und begleitet werden diese Neuerungen von nicht enden wollenden Debatten über Zölibat, Frauenpriestertum, Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene und vieles mehr, einhergehend mit einem medial gesteuerten Gesichtsverlust der Kirche und damit auch des christlichen Glaubens. Das alles wird als direkte Folge des Priestermangels bezeichnet. Je länger, je mehr wird es jedoch offensichtlicher, dass eher ein schleichender, heute deutlich erkennbarer Glaubensverlust stattgefunden hat. Fazit: Wo weniger Gläubige, da weniger Priester. Vielleicht waren einige unter Ihnen, unter den Zuhörern, beim letzten Vortrag hier in der Gemeinde. Ich sprach damals davon, dass seit der Wende 1989-90 bis heute in Russland fast 30.000 Kirchen neu gebaut wurden oder wiedereröffnet wurden. Fast 30.000. Im Durchschnitt sind dies 1.000 Kirchen pro Jahr oder 3 Kirchen am Tag. Auch die Klöster erlebten eine Renaissance. Während es Ende der 1980er Jahre nur 21 Klöster an der Zahl waren, gibt es heute etwa 400, in denen mitunter 300, 400 oder sogar 500 Ordensleute leben. Doch hier im Westen läuft der christliche Glaube Gefahr, durch neue Ideologien und politische antichristliche Programme in heidnische Zeiten zurückzufallen. Nicht nur einige Länder, der ganze Kontinent ist bedroht. In einem Brief an die Bischöfe der Welt vom 10. März 2009 schreibt Papst Benedikt XVI., dass der Glaube an den Gott der Bibel in, Zitat, weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht, wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet. Zitat Ende. Sowohl für die Situation im Osten als auch im Westen gibt es viele kluge Erklärungen. Für die Vorgeschichte des Glaubensabfalls im Westen kennen wir einige Ursachen. Nicht wenige Kirchenvertreter und Gläubige, aber auch Zeitgenossen, die außerhalb der Kirche stehen, betrachten die Entwicklung der letzten Jahrzehnte als eine zweite Reformation. Das vergangene Jahr war dem 500-jährigen Gedenken dieses Ereignisses gewidmet, das im Herbst 1517 mit Luthers Veröffentlichungen der 95 Thesen begann, als Herausforderung zu einem Disput über die scholastische Theologie unter seinen Kollegen an der Universität. Leider war das Resultat nicht der Beginn einer echten, wahren Reformbewegung, wodurch die zweifellos vorhandenen Schäden und Ärgernisse hätten beseitigt werden können. Sie endete tragischerweise damit, dass niemand die Kirche reformbedürftiger gemacht hat als der Mann, der auszog, die Kirche zu reformieren. Am Vorabend von Allerheiligen 1517 setzte Martin Luther mit seinen Thesen das Signal zum religiösen Umsturz. Es gab keine Epoche der Kirchengeschichte ohne Ärgernisse, ohne Missstände. Das rechtfertigt aber keineswegs die Zerstörung der christlichen Einheit. Damals, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, drang der Ruf nach Reformen unüberhörbar auch nach Nürnberg, wo eine der herausragenden Frauengestalten, der wir uns nun zuwenden wollen, Caritas Pirkheimer, als Äbtissin dem Klarissenkloster mit 60 Nonnen vorstand. Caritas wurde am 21. April 1467 in Eichstätt als erste Tochter des Ehepaars Johann und Barbara Pirkheimer geboren und auf den Namen der Mutter getauft. Aus dieser Ehe gingen noch weitere 11 Kinder hervor, unter ihnen auch Willibald, der später zu einem der bedeutendsten Humanisten und Philosophen Deutschlands gezählt wurde. Die junge Barbara wurde ins großelterliche Haus nach Nürnberg gegeben, wo sie vor allem ihrem Großvater Hans Pirkheimer als ihre geliebte Respektsperson erlebte. Dort im Hause des Großvaters, aber auch unter dem Einfluss ihrer Großtante Katharina, der Doctissima, wie sie liebevoll von der Familie genannt wurde, eine außergewöhnliche Frau mit tiefem literarischen Wissen, die großen Wert auf die Bereicherung der Bibliothek legte und die lateinische Sprache beherrschte. Dort in Nürnberg begann schon in jungen Jahren die humanistische Bildung der jungen Barbara. Von der Großtante unterrichtet, wurden früh ihre lateinischen Kenntnisse bezeugt. Bei einer Visitation des Generalvikars im Nürnberger Kloster, in das sie dann später eingetreten ist, da fiel auf, dass sie sich mit ihm in Latein unterhalten konnte. Sie war damals kaum 14 Jahre alt. Seit mehr als einem Jahrhundert waren die Pirkheimer in Nürnberg ansässig. Die Eltern und Geschwister Barbaras zogen nach einigen Jahren nach Aufenthalten in Eichstätt und München wieder nach Nürnberg. Nürnberg war ein Knotenpunkt im europäischen Verkehrsnetz der damaligen Zeit. Das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt war eingebunden in die bahnbrechenden Erneuerungen gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Der Bildhauer Veit Stoß, der Meistersinger Hans Sachs, der Maler Albrecht Dürer, der überdies mit Willibald Pirkheimer befreundet war, der Uhrmacher Peter Hennlein und Konrad Zeltis, der 1487 von Kaiser Friedrich III. In Nürnberg zum Dichterkönig gekrönt wurde. Sie alle prägten den Ruf der Stadt. Im Hause Pirkheimer herrschte nicht nur ein intensives religiöses, sondern auch ein hochentwickeltes geistiges Klima. Der Vater gab seinem Sohn Willibald selbst Unterricht, an dem die Töchter teilnahmen konnten. Zwischen den Geschwistern herrschte auch in späteren Jahren eine tiefe Zuneigung, die schon im Elternhaus grundgelegt wurde. Das innige und herzliche Verhältnis im Elternhaus und den Eltern zueinander verfehlte nicht den guten Eindruck auf den Nachwuchs. Hier wurde der Grund gelegt zur echt religiösen Lebenshaltung, die allen Kindern eigen waren. Von den 9 Töchtern widmeten sich 7 dem Ordensstand. Barbara selbst wurde mit 12 Jahren zur Weiterbildung den Klarissen in Nürnberg anvertraut. Der Geist, der hier herrschte, war das gerade Gegenteil von dem, was man vielfach als mittelalterliche Klosterbildung oder mittelalterlichen Klostergeist zu bezeichnen beliebt. Der Konvent hat aus sich heraus die Kraft aufgebracht zu einer durchgreifenden Reform, die schon im Jahre 1452 durchgeführt wurde. Es wurde wieder auf die ursprüngliche franziskanische Observanz, das heißt auf das Gelübde der Armut, zurückgegriffen. Daraufhin begann für das Kloster eine Zeit der Blüte. Es zählte bald zu den bedeutendsten Frauenklöstern Deutschlands im Spätmittelalter. Der Einfluss war so wirksam, dass sich sein Geist auch auf andere Niederlassungen des Ordens übertrug. Als Barbara das entsprechende Alter erreicht hatte, beschloss sie aus eigener Entscheidung 1479 in den Orden der Nürnberger Klarissen einzutreten. Sie wurde als Schwester Caritas eingekleidet. Caritas, Liebe, ein Name, der Programm wurde. Immer neu versuchte sie, diesem Anspruch gerecht zu werden. Allein die Liebe Christi, so erkennt sie schon recht früh, ermögliche ein wahrhaft geistliches Leben. Der Schritt ins Kloster bedeutete ein radikales Abschiednehmen von der Familie. Nur am sogenannten Redefenster, das durch ein dunkles Tuch den Blick auf den Gesprächspartner verhüllt, ist es den Nonnen erlaubt, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und doch fühlt sich Caritas von ihrer Familie nicht verlassen. Für ihren Bruder Willibald, mit dem sie von Kindheit an in besonders inniger Weise verbunden war, stellen die Klostermauern kein Hindernis dar. Dabei sind nicht nur die geschwisterlichen Bande ausschlaggebend. Willibald nennt seine Schwester in einem Brief einmal Magna pars animae meae, was etwa bedeutet wie die Hälfte meiner Seele. Es ist eben der Gleichklang der Interessen, der die beiden verbunden hat. Im Begleitschreiben seiner Plutarch-Übersetzung Lob der Philosophie, die er aus dem Griechischen ins Latein übertragen hat, schreibt Willibald an Caritas, Zitat, »Nicht allein deshalb bist du mir teuer, geliebteste Caritas, weil du meine leibliche Schwester bist, sondern auch, weil du neben deinem Lebensberuf den Studien dich hingibst und ein besonderes Verlangen nach den schönen Wissenschaften trägst.« Zitat Ende. So ist es für ihn selbstverständlich, die Liebe seiner Schwester zur Wissenschaft in jeder Weise zu unterstützen, vor allem durch Büchersendungen. Davon jede Neuerscheinung, von der er glaubte, das Interesse Caritas zu wecken. Ihre Korrespondenz mit bekannten Persönlichkeiten wie der Dichterkönig Konrad Zeltis und der bekannte Philosoph Sixtus Tucher führte Caritas durchwegs in Latein. Damit war die Möglichkeit gegeben, ihre humanistische Bildung, die in ihrer Familie so hoch geschätzt wurde, nun auch im Kloster fortzusetzen. Dort herrschten eine gute rhetorische Ausbildung und eine systematische Spracherziehung. Die Heilige Schrift wurde mit Ehrfurcht und Sorgfalt auf Deutsch täglich von den Ordensfrauen gelesen. Ein Beweis dafür, dass es schon vor Luther deutsche Bibelübersetzungen gab, zum Beispiel die deutsche Mentelin-Bibel, und sie erschien bereits 1466, 10 Jahre nach der lateinischen Gutenberg-Bibel. Die Klarissen machten sich auch vertraut mit den Schriften der Kirchenväter, von denen sie besonders den Kirchenvater Hieronymus, er verstarb 420, verehrten. Vor allem schätzten sie seine ehrfürchtige Beziehung zu Frauen und seine Bewunderung für deren Bildung, die er offen bekannte. Kein Wort verlor er darüber, dass Frauen in geistigen Dingen etwa von Natur aus benachteiligt sein könnten. Im Gegenteil, er sprach sich dafür aus, dass sie nicht nur Latein beherrschen, sondern ihnen auch Griechisch und Hebräisch geläufig sein sollten. Durch das Studium der Bibel erkannten die Schwestern immer deutlicher, dass gewisse Bibelstellen in der Verkündigung falsch ausgelegt wurden und die Frauen keineswegs grundsätzlich von der Bildung ausgeschlossen blieben. So war es verständlich, dass der Kirchenvater Hieronymus für die Klarissinnen ein Vorbild wurde und er einen wirksamen Einfluss auf ihre geistige und religiöse Bildung ausübte. Mit Blick auf das lateinische Bildungswesen innerhalb der Klöster eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Eine Vielzahl lateinischer Schriften in Frauenkonventen, auch außerhalb Nürnbergs, belegen, dass auch für Nonnen Latein als Bildungsgut ernst genommen und ein hohes Niveau angestrebt wurde. Durch die Auflösung zahlreicher Klöster im Verlauf der Reformation ging diese Bildungschance für Mädchen und Frauen zum großen Teil verloren. Das sich neu konstituierende Schulwesen, wesentlich geprägt und inspiriert durch Philipp Melanchthon, hatte lediglich die männliche Jugend im Blick. Höhere Mädchenschulen, an denen Latein unterrichtet wurde, haben die Reformatoren nicht eingerichtet. Wenn man die Vorwürfe, die an die Adresse der katholischen Kirche so allgemein gerichtet werden, wenn man die einmal näher betrachtet, kommt man fast öfter zu erstaunlichen Resultaten. Bedeutend für das innere Leben der Nonnen war die Predigt, die im Kloster von den Franziskanern gehalten wurden, von denen einige von ihnen auch über Nürnberg hinaus Bekanntheit erlangten. All diese formte schon früh die Sensibilität der jungen Barbara für das gesellschaftliche und politische Zeitgeschehen. Als daher Helene Meichsnerin, die seit 1494 das Amt der Äbtissin innehatte, diese Last einer Jüngeren weitergeben wollte, war es keine Frage, dass die liebenswerte, fromme und geistig bedeutende Schwester Caritas 1503 als Nachfolgerin gewählt wurde. Caritas war damals 36 Jahre alt. Es war für sie eine schwere Entscheidung. Das Glückwunschschreiben Sixtus Tuchers beschreibt in etwa, wie es um ihre Empfindungen bestellt war. Ehrwürdige Frau, liebste Mutter, ich weiß nicht, ob ich mit dir trauern oder frohlocken soll. Ich habe von eurem Seelsorger vernommen, dass du nach Recht und Billigkeit einstimmig zur Äbtissin deines Klosters gewählt bist, wiewohl ungern und gegen deinen Willen. In einigen Jahren wird das politische und religiöse Zeitgeschehen ihre ganze Kraft fordern, um in der Auseinandersetzung mit den Protestanten die Stürme zu bewältigen, die sie und ihr Kloster heimsuchen werden. Die ersten Ansätze einer reformatorischen Bewegung in Nürnberg finden sich nicht in der breiten Masse der unteren Volksschichten, sondern in einem kleinen Kreis humanistisch gebildeter Männer aus dem Patriarchat und Bürgertums. Im Augustinerkloster versammelten sich um den Generalvikar des Ordens Johann von Staupitz. Er war der Beichtvater Martin Luthers und weilte oft in Nürnberg. Nach ihm wurde der Humanistenkreis die Sodalitas Staupiziana genannt. Seine Predigten im Herbst 1512 zogen das Volk in die Klosterkirche und ließen aufhorchen, da er Gott vor allem als den barmherzigen Vater verkündete. Von seiner Gerechtigkeit war nicht oder kaum zu hören. Dieser Kreis wuchs nun zusehend und entwickelte sich zur geistigen und geistlichen Kernzelle der Reformation in Nürnberg. Dieser Kreis sorgte auch dafür, dass die verschiedenen Stellen der Pfarrkirchen mit eindeutigen Befürwortern der Reformation besetzt wurden. Schrittweise begannen nun diese Geistlichen, das reformatorische Gedankengut in Gottesdiensten und Predigten unter das Volk zu bringen. Herausragende Gestalt in der Verkündigung der neuen Lehre war der wortgewaltige Prediger Andreas Osiander in der Nürnberger Pfarrkirche St. Lorenz, der zusammen mit seinen Weggefährten, dem Maler Albrecht Dürer sowie dem Meistersinger Hans Sachs die Reformation in Nürnberg durchsetzte. Auch der Humanist und Ratsherr Willibald Pirkheimer, Bruder der Äbtissin, der später jedoch wieder zum katholischen Glauben zurückkehrte, gehörte anfänglich zu diesem Kreis. Die reformatorischen Geistlichen wurden zwar ermahnt, sich in den Predigten zu mäßigen und keine Kontroverspredigten zu halten, also nicht zu polarisieren. Doch derartige Mahnungen galten fast ausschließlich den altgläubigen oder vielmehr rechtgläubigen Klosterpredigern. Die Änderungen in den Zeremonien und dem Prozessionswesen waren empfindlich. Das Fronleichnamsfest wurde als veräußerlichte Feier bezeichnet. Aller unnötige Aufwand solle vermieden werden. Die Träger des Baldachins, das Inzensieren, die Beweihräucherung des Herrn und das Rosenstreuen wurden untersagt. Reliquien und Bittprozessionen abgeschafft. Waren ehemals Kaiser und Kardinäle in feierlichen Prozessionen in die Stadt geleitet worden, so ließ der Rat der Stadt dem päpstlichen Legaten wissen, er möge in Anbetracht der nunmehr geänderten Verhältnisse davon absehen. Im Eifer der Neuerungen wurde geflissentlich übersehen, dass mit den in manchen Belangen notwendigen Reformen meist auch die Wurzeln ausgerissen wurden. Gegen den Widerstand des zuständigen Bischofs wurde die Landessprache in die Messliturgie eingeführt, die Kommunion unter beiden Gestalten gespendet, jedoch Seelenmessen sowie Salz- und Wasserweihe abgeschafft. Die Exkommunikation der sich immer stärker von der römischen Kirche entfernenden Protestanten war nur noch eine Frage der Zeit. In dieser angespannten Lage kam Hilfe von Hieronymus Emser, des Sekretärs des Herzogs Georg von Sachsen. Nicht weniger als 8 Schriften ließ er in den Jahren von 1519 bis 1522 zur Verteidigung der katholischen Lehre erscheinen. Die Äbtissin ließ diese in ihrem Kloster als Tischlesung verbreiten, sorgte aber auch dafür, dass Franziskaner und Karmeliten, Geistliche und Laien und auch die Bürger der Stadt sie lesen konnten und so in ihrer Treue zum alten Glauben bestärkt wurden. In einem Brief dankte sie Emser, dem sie schrieb und bezeichnete als kräftigen Vertreter christlichen Glaubens. Sie dankte ihm für den Trost, den seine Schriften gebracht hatten. Doch dieser Brief kam in falsche Hände. Anonyme Anhänger der Reformation hatten ihn abgefangen. Mit hämischen, boshaften, zum Teil gemeinen Glossen versehen und ihn dann veröffentlicht. Für die Lutherischen ein willkommener Anlass, gegen das Kloster vorzugehen, besonders da die Äbtissin manche Äußerungen gegen den Rat der Stadt gebrauchte, die als abfällige Kritik gedeutet werden konnten. Willibald als Ratsherr war auch sehr verärgert. Wenn sie diese Wirren anderen überlassen hätte, hätte sie sich nicht in so viel Tränen und Leid gestürzt, war der Vorwurf an seine Schwester. In der Folge wurden die Sorgen des Klosters um das, was die Zukunft bringen werde, immer größer. Von außerordentlicher Tragweite waren die Nürnberger Religionsgespräche im März 1525. Diese dauerten über 2 recht turbulente Wochen und sollten über das kirchliche Schicksal Nürnbergs entscheiden. Der Rat der Stadt hat zu einem klärenden Gespräch zwischen den evangelischen Predigern wie Andreas Osiander oder Johannes Polyander und den sogenannten Altgläubigen, meistens Vertreter der Orden, eingeladen. Die zentralen Streitfragen wurden zusammengefasst. Was ist rechter Glaube? Welche Bedeutung hat die Bibel? Was gelten die Traditionen der Kirche? Jeder dieser Punkte enthielt Explosionsstoff. Caritas und ihre Schwestern waren in großer Sorge. Als sie dann noch vernahmen, die Ordensleute müssten nach Ende der Gespräche unter Geleitschutz, bestehend aus Bogenschützen und Stadtknechten, den Heimweg antreten, um sie vor der Wut der Bürger zu schützen, ahnten sie für den Ausgang dieser Zusammenkünfte nichts Gutes. Was dabei von der Straße in den Verhandlungssaal des Rathauses hinaufdröhnte, war auch nicht sehr ermunternd. Man möge ihnen die Mönche ruhig zum Fenster hinauswerfen, man wisse schon auf die rechte Weise, mit ihnen zu disputieren. Die 3 Vertreter der Orden, Karmeliten, Barfüßer und Klarissen, die Augustiner hatten schon die neue Lehre angenommen. Die 3 Vertreter beriefen sich auf ein Konzil, das allein diese strittigen Fragen klären könnte. Doch die evangelischen Prediger wollten kein Konzil abwarten, sondern, Zitat, bei Gottes Wort Leib und Leben wagen. Zitat Ende. Mit einer 2-stündigen Rede beschloss Osiander den Disput. Am folgenden Sonntag schon erhielten die 3 Orden den Befehl, sich jeder Predigt und des Beichthörens zu enthalten. Der Karmelitenprior Andreas Stoß, ein Sohn des bekannten Künstlers Veit Stoß, erhielt die Weisung, innerhalb 3 Tage die Stadt zu verlassen. Nun war Nürnberg eine evangelische Stadt. Daher wollte man auch so rasch wie möglich für die Gleichförmigkeit des Glaubens sorgen. Die Zuständigkeit des Bischofs von Bamberg, in Sachen des Glaubens maßgebend zu sein, wurde gleich mal abgelehnt. Nach kurzer Zeit wandten sich auch die Karmeliter, die ja nun ohne Prior waren, die Benediktiner und die Kartäuser der neuen Lehre zu. So blieb nur noch das Kloster der Klarissen, das geistlich gesehen von einer Äbtissin geleitet wurde, die in der Stadt hohes Ansehen genoss. Über die Versuche der Reformer, das Kloster der neuen Lehre zuzuführen, sind wir durch die von Caritas selbst geschriebenen Chronik, den sogenannten Denkwürdigkeiten, seit 1524 genauestes unterrichtet. Caritas hegte die schwersten Befürchtungen für ihr Kloster. Sie tat alles, um ihre Schwestern mit Unterstützung der kirchentreuer Franziskaner vor den Einflüssen der lutherischen Lehre zu bewahren. Die Franziskaner ließen dem Kloster gegenreformatorische Schriften zukommen und versorgten auch andere Klarissenklöster mit dem literarischen Rüstzeug, damit sie der neuen Lehre standhalten könnten. Doch die Religionsgespräche gaben die Bahn frei, gegen das Kloster vorzugehen. 2 Ratsherren eröffneten dem Konvent, dass ab sofort die Prediger und Beichtväter aus dem Franziskanerorden ihre Ämter nicht mehr ausüben durften. In den zur Reformation übergetretenen Geistlichen, vor allem dem Würzburger Domprediger Johannes Polyander, sollen sie erfahrene und verständige Beichtväter und Verkünder des neuen Evangeliums, wie Luther seine Bewegung nannte, erhalten. Die Äbtissin und ihr Konvent erhoben dagegen sogleich energisch Einspruch und verwiesen auf die Freiheit des Gewissens. Doch der Rat setzte sich über die Gewissen hinweg. Er sandte eine Delegation zu den Schwestern und stellte sie vor die Wahl: Entweder sind sie bereit, sich 5 neuen Artikeln zu beugen. In diesem Fall werde sich der Rat schützend vor sie stellen und sie vor dem Volkszorn bewahren. Andernfalls müssen die Schwestern damit rechnen, dass sie das Kloster nimmer halten würden, wie Caritas in ihren Denkwürdigkeiten schreibt. Die 5 Forderungen, die innerhalb von 4 Wochen umzusetzen seien, lauteten: erstens, alle Schwestern müssen von ihren Klostergelübden entbunden werden. Zweitens, jede Schwester hat das Recht zu gehen, beziehungsweise ihre Eltern haben das Recht, ihre Töchter zu holen. Drittens, der Klosterhabit muss gegen weltliche Kleidung eingetauscht werden. Viertens, Gesichtsfenster müssen die Redefenster ersetzen, also der Vorhang zwischen den Gesprächspartnern muss weggenommen werden. Fünftens, ein Inventar aller Klosterbesitztümer muss erstellt und vorgelegt werden. Wahrscheinlich war das der wichtigste Punkt. Caritas war durchwegs bereit, einige Konzessionen zu machen, was die Kleiderfrage betrifft. Sie stellte fest, dass uns die Kutten nicht selig machen. Doch im Hinblick auf die Gelübde und das angebliche Elternrecht, ihre Mädchen aus dem Kloster zu holen, teilte sie den Ratsherrn eine rigorose Absage. Die Schwestern von ihrem Gelübde zu entbinden, dazu habe sie gar kein Recht, argumentiert sie. Denn dieses hätten sie nicht vor ihr, sondern vor Gott abgelegt. Caritas beriet sich mit ihren Schwestern, und zwar mit jeder einzelnen Schwester, und erbat deren Meinung. Durch dieses Verhalten in solch einer Situation bewies die Äbtissin überdeutlich, wie sehr sie die Gewissens- und Willensfreiheit ihrer Schwestern respektierte. im Gegenteil zum Verursacher dieser dramatischen Entwicklung, Martin Luther. Es gibt einige wichtige Aspekte in Luthers Leben, die ich hier nur kurz beleuchten kann, doch sind sie bedeutend, weil sie schließlich die Triebfeder der folgenschweren Ereignisse sind, nicht nur im Klarissenkloster, sondern in der ganzen Entwicklung der katholischen Kirche seit über 500 Jahren. Vorherrschend ist die Frage der Berufung Luthers als Mönch und Priester. Die gängige offizielle Version ist sein in Todesangst abgelegtes Gelübde, das er während eines Gewitters machte, wo er fürchtete, vom Blitz erschlagen zu werden. In seiner Not soll er die heilige Anna angerufen haben. Hilf, heilige Anna, ich will Mönch werden. Das war im Jahre 1505. Er war damals 22 Jahre alt. 2 Wochen später sei er in das Erfurter Augustinerkloster eingetreten. Doch hier beginnt schon ein Konflikt, den wir näher betrachten müssen. Denn die ganze Theologie Luthers hängt an diesem seltsamen Ereignis in der Frühzeit seines Lebens. Wir werden sehen, dass wir die Theologie Luthers nicht ohne die Geschichte seines Lebensweges verstehen können. Auf Wunsch des Vaters sollte er Jura studieren. Kurz nach seinem Magisterexamen geriet er mit einem Studienkamerad in Streit und verletzte ihn im Duell tödlich. Da Kaiser Maximilian I. 1495 auf dem Reichstag zu Worms jede eigene Waffengewalt unter Todesstrafe gestellt hat, flieht er in das Kloster der Augustiner, weil er dort wegen des Asylrechts der Klöster vor der Justiz sicher war. Er verfasste hier sein erstes Buch über das Asylrecht der Klöster. Die Tischreden, die berühmten Tischreden Luthers, geben über seinen Eintritt ins Kloster recht offenherzig Klarheit. Zitat: Nach dem einzigartigen Ratschluss Gottes bin ich Mönch geworden, damit sie mich nicht gefangen nehmen. Andernfalls wäre ich nämlich sehr leicht gefasst worden. So aber konnten sie es nicht, weil sich der ganze Orden meiner annahm. Zitat Ende. Auch gesteht Luther in späteren Jahren offen ein: Ich ward ja nicht gern und willig Mönch. Und aus einer Predigt hören wir die Sätze: Ich bin Mönch gewesen, der mit Ernst fromm sein will. Je tiefer ich eingegangen bin, je ein großer Bub et homicida fui, ein Mörder bin ich gewesen. Zitat Ende. Der Eintritt ins Kloster war für Luther also keine Berufung, sondern der rettende Strohhalm in seiner Angst vor der Todesstrafe. Im Kloster setzten nun Selbstvorwürfe und Grübeleien über die Tötung seines Kameraden ein, über seine Schuld, die unvermeidlich Gottes Gericht über ihn hervorrufen würde. Obwohl er zur Beichte ging, oft mehrmals am Tag, fand er trotz Absolution für sich selbst keine Verzeihung, was in der weiteren Entwicklung seines Lebens zu einer manisch-depressiven Grundstimmung seiner Seele führte, die ihn immer mehr von der Liebe zu Gott entfernte. Diese Seelenverfassung gipfelte in Sätzen wie »Maledicta sit humilitas, maledicta sit caritas« – »Verflucht sei die Demut, verflucht sei die Liebe«. Es ist anzunehmen, dass er seine Schuld gar nicht annehmen wollte, dass er irgendeinen Ausweg suchte, um seine Schuld ungeschehen zu machen oder sie gar abwälzen zu können. Sein Beichtvater, der schon erwähnte Johann von Staupitz, scheint Luthers Probleme erahnt zu haben, und er sagte ihm das auch ganz direkt: Du bist ein Narr, Gott zürnt nicht mit dir, sondern du zürnest mit ihm. Gott ist nicht zornig auf dich, sondern du bist zornig auf ihn. Offensichtlich hatte Luther kein Gehör für diesen Hinweis des Beichtvaters. Er wollte aus eigener Anstrengung heilig werden, wie er sagt. Das ist natürlich kein guter Weg, zur wahren Hingabe und Gottesliebe. Im Gegenteil, er versenkte seine Seele immer tiefer in eine Furcht vor Gott, als wäre Gott der Feind des Menschen. Auf genau diesem, seinem ganz persönlichen Problem, baute er dann seine eigene neue Theologie auf, die schon in den Grundprinzipien der katholischen Lehre entgegengesetzt ist. Nach und nach kam er zum Ergebnis, dass er gar nicht schuldig sein könne, sondern Gott allein, und zwar aus dem einen Grund, weil der Mensch keinen freien Willen habe, weil der freie Wille des Menschen durch die Allmacht Gottes wie ein Blitzschlag niedergestreckt sei, wie er sagt. An Erasmus von Rotterdam schreibt Luther ganz offen, worum es überhaupt ihm geht bei der ganzen Reformation, oder vielmehr, worum es ihm nicht geht. Zitat: Du, Erasmus, hast mich allein richtig verstanden. Es geht mir nicht um Ablasshandel, Fegefeuer, Papsttum, sondern allein in der Hauptsache um den geknechteten Willen. Nicht der arme Mensch ist schuldig, sondern der ungerechte Gott. Ich muss Gott zürnen, ihn hassen und beten, Gott erlöse mich von deinem Übel. Zitat Ende. Um sich selbst zu entlasten, spricht er vom geknechteten Willen, vom unfreien Willen, dem nichts anderes übrig bleibt, als den Willen Gottes zu erfüllen. Gott habe ihn, Luther, zum Bösen erschaffen, und weil er eben keinen freien Willen hat und nichts Gutes tun kann, muss er eben Böses tun. So seine Theologie. Auch gegen Christus richtet sich sein Zorn. Christus, so sagt er, ist nicht meine Liebe. Er verzehrt mich. Er kann nur gegen den Widerstand meiner bösen Natur in mir wirken. Er muss mich übermächtigen. Deshalb muss ich gegen ihn fluchen. Zitat Ende. Soweit nun die Bemerkungen zur Theologie Luthers und zu seinen Beweggründen, ins Kloster zu gehen. Es ist nicht bekannt, ob die Äbtissin um die Auswüchse Luthers in dieser Dimension überhaupt wusste. Den Höhepunkt in der ganzen Auseinandersetzung um das Klarissenkloster erreichten die Nötigungen und Gewaltanwendung am Tag vor Fronleichnam, 1525. Die Frauen des Vorstehers des Bürgersteueramts, des Klosterpflegers sowie die Witwe von Friedrich Tetzel holten mit Brachialgewalt ihre Töchter aus dem Kloster, in das sie nicht ohne Stolz ihrer Familien 1519 eingetreten waren. Obwohl die jungen Nonnen sich mit aller Kraft wehrten, wurden ihnen in der Kirche die Ordenskleider ausgezogen und weltliche Kleidung angelegt. Schließlich zerrte man sie auf die bereitstehenden Wagen und fuhr sie unter großem Zulauf der Bevölkerung in ihre Elternhäuser. Bei diesem ganzen Wirbel versicherte die Äbtissin noch den drei Schwestern, von den Gelübden könnte sie sie nicht befreien, die hätte sie vor Gott abgelegt. Aber von dem Gehorsam, den sie ihr gegenüber versprochen hätten, habe sie sie entbunden. Die allgemeine Atmosphäre in der Stadt war hoch emotional. In St. Clara belästigte der Pöbel die Nonnen, störte das Stundengebet, warf Steine in den Schwesternchor und zertrümmerte die Kirchenfenster. Denn es hatte sich immer mehr die Auffassung durchgesetzt, das Klosterleben sei ein verdammenswerter Stand und nicht der Heiligen Schrift konform. Wesentliche Schuld an diesem Umschwung und dieser geistlichen Vergiftung trug allem Anschein nach der hitzige und impulsive Prediger Andreas Osiander. Er avancierte in diesen entscheidenden Jahren gewissermaßen zum Ratstheologen, sodass ein Augsburger Bürger über die Nürnberger schreiben konnte: Was Osiander hält und glaubt, müssen sie auch glauben. Unter solchen Umständen wird man wohl kaum von einer Freiheit des Gewissens als Auswirkung der Reformation sprechen können. Osiander war höchst gereizt ob der Erfolglosigkeit seiner über 100 Predigten in St. Clara und auch noch verärgert durch die Standhaftigkeit der Schwestern. Er ließ sich sogar zu Schmähungen hinreißen, die die Schwestern zutiefst verletzten. Später zitierte Caritas öfters einen ihm zugeschriebenen Ausspruch: Die Nonnen seien schlimmer als die hinter der Mauer. Wen wundert es, wenn es bei solch rüden Vergleichen mit dem ältesten Gewerbe der Welt zu Ausschreitungen gerade durch primitive Bevölkerungsschichten kommen musste? Dieses im Grunde plumpe und wenig wirkungsvolle Vorgehen war nicht dazu angetan, die Nonnen zu einem reformatorischen Leben und zurück ins Elternhaus oder gar in die Ehe zu führen. Man warf nämlich den Nonnen vor, sie würden die Ehe verweigern und deshalb im Kloster bleiben wollen. Nun, 7 der verbliebenen knapp 60 Schwestern waren immerhin über 70 Jahre alt und 15 über 50 Jahre alt. Durch das hässliche und aggressive Verhalten von Teilen der Bevölkerung, des Rates und der protestantischen Prediger wurden die Schwestern im alten Glauben umso tiefer bestätigt und bestärkt. Schließlich musste sich auch der Ratsherr und Klosterpfleger Nützel eingestehen, dass er dem erstaunlichen und systematisch-theologischen Wissen und der logischen Art des Denkens der Äbtissin nicht gewachsen war. Er setzte nun seine Hoffnung auf profilierte Geistliche von außerhalb, um die Nonnen für das Befreiende des neuen Glaubens zu begeistern. Diese sollten dazu beitragen, ihren Anteil zur endgültigen Auflösung der Klöster zu leisten. Aber auch Nützel selbst betrachtete es als seine Aufgabe, mit schmeichlerischen Worten, insbesondere der gelehrten Äbtissin, das Erlösende der reformatorischen Erkenntnis Luthers anschaulich zu machen. Seht, ehrwürdige Frau, wenn ihr euch zum neuen Glauben bekehrt, wird das ganze Nürnberger Land sich bekehren. Es suchen alle bei euch Rat und sagen, wie die Frau Äbtissin von St. Clara tut, also wollen wir uns halten. Doch Frau Äbtissin hatte für dieses Geschwätz nur taube Ohren. In der Folge wurden sie aber von vielen Seiten mit sogenannten Unterweisungen über Klosterleben, Gelübde und Rechtfertigungslehre Luthers regelrecht eingedeckt, um nicht zu sagen belästigt. Sie pflegte darauf jeweils längere Antworten zu geben, die von den Adressaten nur noch mit Ernüchterung zur Kenntnis genommen werden konnten. Caritas war weit entfernt davon, den Glauben mit Gewalt, Zwang und harten Strafen als legitimes Mittel zu bejahen. Der Glaube ist für sie ein Geschenk Gottes und der menschlichen Verfügungsgewalt entzogen. Er könne den Menschen nicht mit Drohungen und Zurechtweisungen aufgenötigt werden. Was sei das für eine Freiheit, die den Sakramentenempfang verweigere und die freie Wahl des Beichtvaters einschränke? Was sei das für eine Freiheit, deren Verkünder so spitzfindig argumentieren, man dürfe niemanden von seinem alten zu einem neuen Glauben zwingen, aber keinesfalls zulassen, dass der alte Glaube weiterhin bestehen bleibe. Caritas konstatiert, dass der lutherische Anspruch in Glaubensfragen sich mit dem Evangelium nicht vereinbaren lässt. Die Predigten des Sekretärs von Johann Eck, dem Kontrahenten Luthers, der so von Luther beeindruckt war, dass er seinen Herrn verließ und die neue Glaubenslehre annahm, kommentierte Caritas mit ihren Denkwürdigkeiten kurz und knapp. Er hat uns mehr bestätigt im alten Glauben, wie kein Barfüßer es vermocht hätte. Nun, aus seinen Predigten haben wir gemerkt, welche Abenteuer in der Lutherei steckt. Zitat Ende. In dieser sehr aufgeheizten Situation besuchte Philipp Melanchthon die Stadt Nürnberg im November 1525. Für den Rat der Stadt erschien er wie ein letzter Strohhalm, die Schwestern doch noch von der Richtigkeit der neuen Lehre zu überzeugen. Doch Willibald bat Melanchthon eindringlich, mit Caritas persönlich zu sprechen. Melanchthon ging auf die Bitte ein, und so trafen sich Luthers rechte Hand und die Äbtissin zu einem langen Gespräch, bei dem sich herausstellte, dass die theologischen Positionen beider in allen Dingen übereinstimmten, mit Ausnahme der Ansicht über die Verbindlichkeit der Gelübde. Da er hörte, die Schwestern würden nur auf die Gnade Gottes und nicht auf die eigenen Werke vertrauen, sagte er, sie könnten im Kloster ebenso die Seligkeit erlangen wie in der Welt. Im Übrigen verurteilte Melanchthon scharf alle bisherigen Gewaltanwendungen. Auch Eltern hätten kein Recht, ihre Kinder gegen deren Willen aus dem Kloster zu holen. Nachdem der Präzeptor Germaniae, der Lehrmeister Deutschlands, in Freundschaft von St. Clara geschieden war, machte er dem Rat, dem Predigten und dem Klosterpfleger eindringlich klar, dass ihre Zwangsmaßnahmen sündig gewesen seien. Sie hätten damit der Sache des neuen Glaubens mehr geschadet als genützt. Das deutliche Eintreten Melanchthons für die Klarissen brachte die Ratsherren dazu, den Schwestern das Kloster zu lassen und in Zukunft auf Gewaltanwendungen zu verzichten. Immerhin das. Trotzdem standen die Schwestern auf verlorenem Posten. Denn neben der Messe und den Sakramenten war ihnen nun auch die Aufnahme von Novizinnen untersagt. Und damit war das Kloster zum Aussterben bestimmt. Es war nur noch eine Frage der Todesart. Der Rat erlaubte einen sanften Tod, der sich über 70 Jahre hinzog, von 1525 bis 1596, als die letzte Nonne starb. Damit war das Ende der mittelalterlichen Klosterkultur besiegelt. Am Vorabend der Reformation gab es noch ein dichtes Netz von 17 Klöstern in Nürnberg. Außer St. Clara übergaben alle anderen Konvente ihre Klöster dem Rat der Stadt, der sie mit Versorgungsangeboten und Abfindungen entschädigte. Den Klarissen hingegen wurden in der Folge viele Abgaben verlangt, was sie trotz äußerst sparsamer Haushaltung zwang, recht kümmerlich zu leben, wie eine Schwester ihrem Vater schreibt. Notwendige Reparaturen sollten durchgeführt werden. Sie konnten nur mit Hilfe tüchtiger, noch treugläubiger Arbeiter in Angriff genommen werden. Alle erneuten Bemühungen von Seiten des Rats, die Äbtissin möge die Schwestern von ihren Gelübden entbinden, endeten fruchtlos. Auch nach einer weiteren Aussprache der Herren mit den einzelnen Schwestern. Nur eine Nonne, Anna Schwarz, verließ im Februar 1528 aus freien Stücken das Kloster und heiratete 4 Jahre später den ehemaligen Abt von St. Egidien. Eine von ungezählten Verbindungen in diesen turbulenten Jahren, wo Nonnen und Mönche entweder aus den Klöstern vertrieben wurden oder sich selbst in die von Luther verkündete Freiheit entließen. Anna Schwarz blieb die einzige Schwester, die aus St. Clara freiwillig gegangen war. Aber auch in diesem Fall respektierte Caritas den Gewissensentscheid, wenn auch mit einem Wehenherzen. In einem Brief an den Kirchenpfleger Nützel im Hinblick auf die leidvolle Lage des Klosters schreibt Caritas vom wahren Glauben, den sich die Schwestern erhalten haben. In Nürnberg fände dieser Glaube keine Herberge mehr. Er sei unter die Räuber gefallen, niedergeschlagen worden. Nur im Armenstall des Klarissenklosters habe er noch Heimat gefunden. Doch in all ihrem Schmerz um den Verlust des klösterlichen Lebens war die Lebensfreude nicht verloren gegangen. Die Schwestern wussten noch Feste zu feiern. Am denkwürdigsten gestaltete sich das 25-jährige Äbtissinnenjubiläum von Caritas Pirkheimer. Es war für das Kloster ein einzigartiges Ereignis, denn in den Jahrhunderten vorher gab es keine Abtissin, die dem Konvent so lange vorstand. Zum Trost und zur Freude sorgte Willibald für das leibliche Wohl. So wurde es ein frohes Fest, mit gutem Essen, einem Fässchen Wein und Tanz. Vinum letificet cor homines, schreibt ihm seine Tochter Katharina. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Katharina war einige Jahre zuvor ebenfalls bei den Klarissen eingetreten. In den folgenden Jahren wurde es nach den harten Kämpfen stiller um St. Clara. Die Schwestern erfüllten treu ihre religiösen Pflichten, hielten die Klausur, feierten die heilige Messe ohne Priester, beteten das Brevier, obwohl der Rat der Stadt ihnen auch dies verboten hatte, beteten die Matutin, und in die Stille der Nacht erscholl als einzige die Gebetsglocke von St. Clara. Wir wagten es immer auf die Gnade Gottes, ließen kein Nacht ohne Geläut, schreibt eine Schwester. Alle anderen Klöster haben sich dem Glockenverbot gebeugt, die Klarissen hielten Wache. Der Verlust der heiligen Messe, der heiligen Beichte und aller christlichen Sakramente war keine leichte Beschwernis unseres Gewissens, schreibt Caritas. Auch in Todesnot, wie denn unsere liebe Mitschwester selig im Vertrauen auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gestorben ist, obwohl sie von Grund ihres Herzens das hochwürdige Sakrament begehrte, wollte sie sich aber nicht in Gefahr des Irrglaubens bringen. Gott im Himmel sei dieser geistliche Mangel geklagt. Er erbarme sich unser und schicke uns in seiner grundlosen Barmherzigkeit gute Hilfe. Zitat Ende. Auch Caritas selbst traf das harte Los, ohne priesterlichen Beistand diese Welt verlassen zu müssen. 2 Jahre nach ihrem Bruder Willibald starb die Äbtissin in der Nacht des 19. August 1532, in der Festwoche der heiligen Clara. Sie wurde 65 Jahre alt. Zweifellos haben die Auseinandersetzungen, die Aufmärsche der Bauern, die sich außerhalb Nürnbergs gesammelt hatten und drohten, Klöster, die sich nicht ergeben wollten, zu zerstören, das alles hatte ihre schon seit einiger Zeit angeschlagene Gesundheit geschwächt. In einfachen Worten berichtet der Totenkalender, Zitat, Anno 1532, zu Nacht zwischen 10 und 11, an der Oktava Sancte Clare, da verschied die ehrwürdige Mutter Äbtissin Caritas Pirkheimerin, ein Spiegel aller Geistlichkeit und eine Liebhaberin aller Tugend, die groß Schrecken und Betrübnis hat gehabt, 4 Jahre uns in der Lutherei erhalten, indem sie für sich und uns ritterlich gestritten und mit der Hilfe Gottes beständig verharrt, wieder alle Ketzerei bis an ihr End. Gott gebe ihr den ewigen Lohn darum. Zitat Ende. Sie hatte ihre Lebensaufgabe erfüllt. Und in einem Nachruf steht als letzter Satz, sie hatte eine herrliche Bibliotheka. Was Caritas so bewundernswert macht, ist ihr unerschütterliches Festhalten an der einmal erkannten Wahrheit. Viele ihrer Bekannten haben sich der neuen Lehre zugewandt. Sie hatte nicht gewankt. Was sie gehalten hat, war das Vertrauen in den Herrn, ihre Christusliebe und die Liebe in seine Kirche, in die Sakramente, die sie zwar entbehren musste, in denen sie aber die ganze Wahrheit fand, die von der Kirche seit über 1500 Jahren gelehrt wurden. Was blieb den Schwestern, als ihnen die geistlichen Hilfen genommen wurden? Welche Gebete haben ihnen in dieser priesterlosen Zeit am meisten bedeutet? In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde ein kleines Gebetbüchlein gefunden, das den Namen Caritas Pirkheimer trägt. Es ist heute im Besitz der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Darin sind Beichtandachten, vermutlich zu einer Zeit geschrieben, als man ihr neue Prediger und ausgetretene Mönche zum Empfang des Bußsakraments empfahl. Damals sagte sie, sie wolle lieber auf die Beichte verzichten und Gott dem Herrn ihre Sünden in Reue und Demut bekennen. Sie hatte kein Vertrauen in die Rechtgläubigkeit der protestantischen Prediger. Sie wusste, dass der rechte Glaube vorausgesetzt werden muss, um die Sakramente empfangen zu können. Das heißt, einerseits ist der Glaube zum Sakramentenempfang notwendig, aber andererseits stärken die Sakramente auch den Glauben. In der heutigen Diskussion um den Sakramentenempfang ist dies ein äußerst hilfreiches und auch klärendes Argument. Weiter enthält das Büchlein Betrachtungen und Gebete vor dem Allerheiligsten Sakrament, Rosenkranz, Kommunionandachten, allgemeine und Dankgebete, Gebete zum Herzen Jesu und zur Mutter Gottes, zur Erlangung einer guten Sterbestunde. Sicher haben ihr diese flehentlichen Gebete in den Jahren des bitteren Kampfes, in Einsamkeit, in innerer und äußerer Bedrängnis Trost gegeben. Und es war die Kraft des Gebetes und die Kenntnis der Lehre der Kirche, die sie und die Schwestern zu diesem bewundernswerten Glaubenszeugnis befähigt haben. Manches des bisher Gehörten mag Ihnen vielleicht ein wenig bekannt vorgekommen sein. In etwas anderer Form zwar, doch eines ist daran zu erkennen. Die Geschichte wiederholt sich oft. Zu Beginn dieses Vortrags sprachen wir von den stets kleiner werdenden Gemeinden, von der Schließung, Zerstörung, sogar Zweckentfremdung der gottgeweihten Kirchen. Die neue Reformation rückt uns immer näher. Sie können dankbar sein, Sie haben Herrn Pfarrer Sieberer. In einer Weltstadt wie Wien wird es wohl in nächster Zeit Priester geben, die am Glauben der Kirche festhalten, sofern man sie lässt. Im Übrigen ist der uns drohende Notstand der Kirche bekannt. In den ersten Christenverfolgungen waren die Gläubigen oft ohne Priester, auch in den Missionsländern. Oder denken wir an England zur Zeit der anglikanischen Verfolgung der Katholiken. Oder an Japan, wo die Gläubigen über 200 bis 300 Jahre der Seelsorge beraubt waren. Und trotzdem haben sie den Glauben bewahrt, die Treue gehalten. Während der Französischen Revolution blieben die Katholiken ohne Priester für lange Jahre. Nicht zu reden von der Russischen Revolution, wo Katholiken und orthodoxe Gläubige für 70 Jahre kaum oder gar keinen Priester sahen. Und doch ist das Glaubensleben wieder aufgeblüht dort in Russland. Zumindest können wir dies nun in Russland beobachten. Frankreich nennt sich heute, Gott sei es geklagt, zu einem großen Prozentsatz atheistisch. Wir dürfen die gegenwärtige Heimsuchung als Prüfung betrachten für all die Untaten der vergangenen Jahrhunderte und Jahrzehnte, womit wir Gott beleidigt haben. Wir werden erst erkennen, was wir verloren haben, wenn wir dessen beraubt sind. Trotzdem haben wir keinen Grund zum Verzagen. Caritas Pirkheimer und ihre Schwestern haben uns ein stärkendes Beispiel gegeben, dass Prüfungen nicht nur Leid, sondern auch Freude bringen. Die Freude des Evangeliums. Denn keine Macht der Erde kann unseren Herrn daran hindern, uns dennoch seine Gnaden zu schenken. Auch wenn wir ebenfalls eines Tages des Priesters entbehren sollten. In anderen Teilen der Erde bringen Priester täglich vor der Wandlung des heiligen Messopfers für alle Rechtgläubigen und Bekenner des katholischen apostolischen Glaubens dar. Das Messopfer wird für alle dargebracht. Wir sind also in all diese Messen eingeschlossen. Bitten wir alle Engel und Heiligen, sie mögen uns helfen, im Glauben festzubleiben, der Flamme Nahrung zu geben, um die Sorge von Papst Benedikt aufzugreifen. Dann, so verspricht uns der heilige Paulus in seinem Philipperbrief, wird Traurigkeit in Freude, Entbehrung in reichsten Segen verwandelt. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen.